10 nach 10, es ist Sonntagmorgen. Wir sind im Elbertalk bei Radio Wuppertal. Ich spreche mit Lars Blumer, Museumsdirektor, Chef des Engelshauses hier in Wuppertal. Es ist eines der wichtigsten Gebäude in Wuppertal. Friedrich Engels ist auch einer der berühmtesten Personen hier in der Stadt, hat jetzt gestern 200. Geburtstag gehabt. Das Engelshaus sollte dazu eigentlich eröffnen, das ist leider verschoben worden wegen Corona. Aber es gibt eine virtuelle Führung. Herr Blumer, erklären Sie ganz kurz, was kann ich da machen?
Ja, es ist also ein virtueller Spaziergang, so würde ich es eher nennen. Wir haben also einen Film produziert, der das Engelshaus frisch restauriert zeigt, noch ohne Ausstellung. Also von der neuen Dauerausstellung sehen Sie in diesem Film nichts. Mhm. Aber Sie sehen halt sehr schön diese Restaurierungsarbeiten, was die gebracht haben. Also ich glaube, das wird ja auch viele Wuppertaler, die sind ja schon sehr gespannt darauf, wie das Engelshaus jetzt von innen aussieht, nachdem es jetzt ja einige Jahre geschlossen war. Und da bekommt man so einen kleinen Einblick und dieses Angebot, das können Sie auf engels2020.de im Internet sich anschauen. Mhm. Und für alle, die also noch, die nicht abwarten können, bis das Engelshaus real eröffnet, ist das eine gute Möglichkeit, mal einen Blick hineinzuwagen ins Engelshaus.
Ja, im nächsten Jahr soll es öffnen. Jetzt genau. Haben Sie schon die Restaurierung des Hauses angesprochen. Das war ja ein langer Weg und man sagt sogar für den Denkmalschutz in ganz Deutschland vorbildhaft. Da wurde nämlich sogenannte Bauforschung betrieben. Vielleicht können Sie das besser erklären, weil Sie zum Teil auch dabei waren. Also was haben die da gemacht? Haben die so, weiß ich nicht, am Mörtel gekratzt? Wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, also Ziel war es ja, die Geschichte, die Baugeschichte des Hauses zu rekonstruieren. So ein Haus, das wird ja nicht einfach gebaut und steht dann 200 Jahre oder über 200 Jahre einfach ungenutzt herum. Sondern natürlich gibt es verschiedene Phasen, wo das Haus auch umgebaut worden ist. Und es wurde eigentlich alles begutachtet. Das Fachwerk, die Fenster, die da drin waren, die Treppen, der Putz, der Stuck. Mhm. Also man hat auch den Putz freigelegt und nachgeschaut, was finden wir eigentlich darunter. Und das ist sehr interessant. Man hat zum Beispiel alte Tapetenreste gefunden.
Die dann da hingen, als Friedrich Engels da gelebt hat?
Ja, also so ungefähr so, ich sag mal zwischen, so um die 1830, also schon noch zu Lebzeiten von Friedrich Engels, das ist so einer der frühesten Befunde, mhm. aber auch spätere Phasen, da sieht man eigentlich auch sehr schön, wie das Engelshaus, also die ästhetische Anmutung, die das Engelshaus mal früher hatte, als es noch sozusagen ganz normales bürgerliches Wohnhaus eines Unternehmers war. Also wir erfahren sehr viel auch über diese bürgerliche Wohnkultur.
Und das war vorher noch nicht so klar oder ist es jetzt so besonders originalgetreu oder was hat's gebracht?
Ja, genau. Also ich glaube, das sind sehr einmalige Befunde, dass man wirklich, also Tapeten sind ja sehr empfindlich, dass die über 200 Jahre überdauern auch. Das ist ja schon fast ein Wunder, sage ich mal, in dieser Pracht auch. Mhm. Und wir wissen jetzt auch sehr viel über diese Umbauphasen. Also das Haus, wie wir es jetzt zum Beispiel auch kennenlernen, vom Grundriss her, war nicht der Originalgrundriss. Da gab es viel mehr kleinere Räume. Dann ist die Familie Engels um 1800 aber auch schon zu Wohlstand gekommen und hat die Räume vergrößert. Also all solche Dinge wissen wir jetzt sehr genau und können eigentlich diese Geschichte des Hauses sehr gut rekonstruieren.
Und wenn man da ist, dann hat man so richtig das Feeling von wegen, okay, so hat er damals hier gelebt? Ist das so originalgetreu gefühlt?
Ja, also es gibt im Grunde genommen zwei Säulen für das neue Dauerausstellungsprojekt. Das eine ist das, was Sie angesprochen haben. Es gibt Räume wie das Musikzimmer oder das Tapetenzimmer. Diese beiden Räume kennen wahrscheinlich auch viele Wuppertaler. Die haben wir wieder so versucht herzurichten, dass man eine Anmutung davon bekommt, wie die Familie Engels um 1830 gelebt hat. Also auch mit originalen Möbeln, die restauriert worden sind. Und dann haben wir aber unsere Dauerausstellung zu Leben und Wirken von Engels. Das ist sehr modern gehalten. Also wir haben da sehr klar getrennt. Alles das, was Ausstellung ist im klassischen Sinne, ist eigentlich sehr modern. Und der Besucher weiß immer, wo er ist. Er weiß, okay, hier bin ich in einem authentischen Raum oder hier bin ich jetzt in einem Museum. Das haben wir scharf voneinander getrennt, sodass wir jetzt nicht irgendwie Authentizität irgendwo vorspielen wollten, wo gar keine ist.
Okay, noch ganz kurz die Frage, wer hat es bezahlt? Ich meine, es war ganz schön teuer, 500.000 für die Bauforschung und ich meine fast 4 Millionen für die Restaurierung.
Ja, das ist ja von Bund und Land gefördert worden und natürlich gibt es dann den Eigenanteil der Stadt Wuppertal dazu. Das ist also so eine gemischte Förderung, wie sie heute üblich ist bei solchen Projekten.
Und wofür das Ganze? Das Engelshaus hat eine ganz große Bedeutung für Wuppertal, für die Geschichte, für den Tourismus und vielleicht sogar für manche Menschen persönlich. Wir reden gleich weiter drüber hier bei Radio Wuppertal.
Der Elbertalk. Immer sonntags bei Radio Wuppertal mit Jasmin Assauer.
Das Engelshaus in Wuppertal. Eins der wichtigsten Gebäude in Wuppertal steht da. Es ist da direkt an der Oper in Barmen. Ist gerade frisch restauriert. Sollte eigentlich gestern eröffnen, weil Friedrich Engels da auch 200 geworden ist. Ich spreche drüber hier im Elbertalk bei Radio Wuppertal mit Museumsdirektor Lars Blumer. Herr Blumer, ehrlich gesagt, ich habe nicht so die große Verbindung zu Friedrich Engels. Also ich weiß so ganz grob irgendwie hier Gesellschaftskritiker, kommunistischer Revolutionär, hat zusammen mit Karl Marx das Manifest der Kommunistischen Partei geschrieben. Wie ist das bei Ihnen? Waren Sie im Gegensatz zu mir schon immer an Engels interessiert?
Ja, also ich meine, ich habe ja Geschichte auch studiert und vor allen Dingen hat mich die Technik- und Wirtschaftsgeschichte umgetrieben. Und da kommt meine Friedrich Engels auch nicht vorbei.
Es geht da um Industriekultur einfach auch, ne?
Genau, also er war ja ein Zeuge dieses dynamischen Zeitalters des 19. Jahrhunderts, was eben auch durch eine unheimliche wirtschaftliche, aber auch technische Innovationskraft geprägt war. Und als Student habe ich vor allen Dingen die Lage der arbeitenden Klasse in England von Friedrich Engels gelesen. Also eines seiner ganz frühen Werke, was er als noch 20-Jähriger, Mitte 20-Jähriger geschrieben hat, wo er eigentlich schon eine wunderbare Analyse eigentlich der Industrialisierung und deren Folgen für die Menschen geschrieben hat. Er war ja damals in Manchester und er zeigt diese elenden Verhältnisse auch der Arbeiter, deren Lebensbedingungen und Arbeitsbedingungen, die für uns heute, wenn man das liest, eigentlich unfassbar geworden sind, unter welchen Verhältnissen dort gelebt worden ist. Aber das Spannende an diesem Buch, die Lage, ist vor allen Dingen, dass Engels dort anfängt, auch wissenschaftlich zu arbeiten. Also er ist nicht einfach ein Visionär, Utopist, der irgendwelche schönen Forderungen stellt, sondern das zeichnet im Grunde genommen auch seine Arbeit dann später mit Karl Marx aus. Er versucht, eine wissenschaftliche Grundlage zu legen. Und dieses Buch, Die Lage der arbeitenden Klasse, ist heute eigentlich auch ein Klassiker eigentlich der Stadtsoziologie, wie man eine Stadt beschreiben kann unter soziologischen Gesichtspunkten. Mhm. Und das macht ihn so faszinierend. Also er ist eben nicht nur Utopist, wie man sich das so denkt, sondern der Anspruch, den Marx und Engels hatten, waren ja eine wissenschaftliche Analyse des Kapitalismus vorzulegen und dann daraus Konsequenzen zu ziehen.
Aber er hat ja selbst eigentlich nur die guten Seiten dieses industriellen Umbruchs mitbekommen. Seine Familie war ja Industrieller, ne?
Ja, aber Sie müssen sich das gerade in der Frühzeit der Industrialisierung, also 1820er, 1830er Jahre hier in Barmen, nicht so vorstellen, dass die Unternehmer da zum Beispiel weit ab von den Produktionsstätten in irgendwelchen Villenvierteln gelebt haben. Das kam ja später. Mhm. Sondern gerade da im Engelshaus hat man sehr eng zusammengelebt. Da waren sowohl die bürgerlichen Wohnhäuser der Familie Engels, aber auch die Arbeiterhäuser und die Produktionsstätten. Also er hat einen sehr frühen Einblick, ich sag mal, in diesen Maschinenraum des Kapitalismus und der Industrialisierung gehabt. Und das hat er in Manchester, als er dort 2 Jahre war, also in der Shock City, der ersten modernen Industriestadt Europas, hat er das für sich mitgenommen und ist mit seiner Lebensgefährtin Mary Burns durch die Armenviertel gegangen, ist in die Fabriken gegangen, hat sich das aus eigener Anschauung, hat er das alles rezipiert.
Hört sich jetzt an wie so ein Kämpfer für die armen Menschen. Andererseits ist im Namen von Engels auch viel Unrecht geschehen.
Ja, also natürlich über sein Werk hat sich eine ganze Schicht an ideologischen Rezeptionen, so würde ich es mal sagen, aufgebaut. Also von den einen verteufelt als Dogmatiker, von den anderen halt heroisiert in den sozialistischen Gesellschaften als eben einer der wegweisenden Begründer des Sozialismus. Mhm. Was allerdings, ich sag mal, gerade in den sozialistischen Ländern und Gesellschaften passiert ist, ihm das anzurechnen, glaube ich, wäre ein bisschen zu viel des Guten. Das, was dort passiert war, war sicherlich nicht seine Vision und Utopie, von einer klassenlosen Gesellschaft. Daraufhin arbeitete er ja. Also was wir da gesehen können in der historischen Rückbetrachtung, ist ja eigentlich etwas, was eben nicht Freiheit und Emanzipation befördert hat, sondern ganz im Gegenteil dann in Diktatur und Unterdrückung umgeschlagen ist.
Also das wäre gar nicht sein Ansinnen gewesen?
Nein, natürlich nicht. Also wie gesagt, das wirklich Neue, was er in diese Diskussion um die soziale Frage auch hineingebracht hat, ist ja, wie können wir Freiheit und Emanzipation neu denken, und zwar nicht nur im Sinne von politischer Emanzipation, Vertretung in Parlamenten, sondern was ist eigentlich die adäquate Form unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens, damit wir frei und selbstbestimmt leben können? Das war seine Idee. Also es geht um Freiheit.
Wir gehen gleich ein bisschen weg von diesem geschichtlichen Engels hin zu Friedrich Engels heute. Also welche Rolle spielt er heute auch vielleicht ganz praktisch hier für Wuppertal, für den Tourismus?
Radio Wuppertal 107.4. Der Elbertalk.
Und wir sprechen über Friedrich Engels, berühmte Person aus Wuppertal, gestern 200 geworden. Wir feiern ja auch das Engelsjahr, deswegen dieses Jahr in Wuppertal. Ich spreche drüber mit Lars Blumer, Direktor des Engelshauses. Gestern gab es eine Demo tatsächlich gegen das Engelsjahr von mehreren linken Organisationen, die finden, dass Engels irgendwie falsch dargestellt wird. Er werde irgendwie auf seine Rolle als Intellektueller reduziert, aber er stehe auch für den revolutionären Kampf gegen Ausbeutung und Unterdrückung. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, das kann man sich nachher dann auch anhören auf radiowuppertal.de. Herr Blumer, was sagen Sie denn dazu? Also wie wird Engels dargestellt aus Ihrer Sicht?
Also erstmal finde ich es ja schön, dass es so ein lebendiges Engelsjahr ist, auch mit Demonstrationen, dass natürlich bestimmte politische Gruppierungen mit dem Engelsjahr nicht zufrieden sein werden, das war absehbar. Aber inhaltlich, glaube ich, geht das fehl, weil wir haben ja versucht, im Engelsjahr ja ganz viele Perspektiven einfließen zu lassen. Und unser Ziel war es ja über Engels zu diskutieren, sozusagen die Werke nicht als dogmatische Bibel zu sehen, sondern ein Großteil der Veranstaltungen, die durchgeführt werden konnten, kreisen ja darum, wie können wir Engels aktualisieren. Und da muss man einfach mal feststellen, wir leben jetzt im 22. Jahrhundert, der Kapitalismus hat sich gewandelt im Vergleich zum 19. Jahrhundert und wir müssen Engels neu interpretieren und sehen, was können wir davon mitnehmen ins 21. Jahrhundert. Also insofern ist es eine wirkliche politische Auseinandersetzung, die in der Stadtgesellschaft über Friedrich Engels angesetzt hat. Es ist nicht einfach so, dass wir ihn nur als historische Persönlichkeit hier erscheinen lassen.
Friedrich Engels ist 200 geworden, gestern genau, und ich spreche drüber hier bei Radio Wuppertal im Elbertalk mit Lars Blumer, dem Museumsdirektor des frisch sanierten Engelshauses. Das sollte eigentlich gestern eröffnet werden. Wegen Corona ist das jetzt verschoben aufs nächste Jahr. Es gab aber eine Aktion, wo ganz viele WuppertalerInnen mitgemacht haben. Die konnten sich fotografieren lassen. Es wird dann später so ein großes Banner, das zur Eröffnung vor das Engelshaus gespannt wird. Also man hat sich fotografieren lassen und musste so ein paar Fragen zu Engels beantworten oder Glückwünsche aussprechen. Kann man sich jetzt auch schon angucken auf engels2020.de. Herr Blumer, was kam dabei so rum? Es gab Geburtstagswünsche für Friedrich Engels. Sie haben die schon gelesen.
Ja, also das sind ganz vielfältige Geburtstagsglückwünsche natürlich. Die sind manchmal ironisch, nett formuliert, also durchaus auch Angebote, wenn er heute noch durch die Barmer Straßen zogen würde, dass man auch mit ihm ausgehen würde, weil er einfach eine interessante Persönlichkeit ist. Aber das meiste, was die Menschen da bewegt, sind natürlich auch unsere drängenden Fragen der Zeit. Also weiterhin, wie kann man soziale Gerechtigkeit und Gerechtigkeit herstellen und soziale Ungleichheit bekämpfen? Oder was würde vielleicht auch heute Engels zu Fragen der Umweltproblematik und Ähnliches sagen? Also es ist schon auch eine sehr ernsthafte Auseinandersetzung mit der Frage, was Engels uns heute sagen kann.
Was würden Sie denn sagen? Also welche Rolle würde Engels heute spielen? Was würde der machen in Wuppertal 2020?
Ja, ist natürlich hochspekulativ.
Na klar.
Aber ich meine, Engels war ein Radikaler des 19. Jahrhunderts und ein Revolutionär, der aber immer wissenschaftlich basiert und fundiert argumentiert hat. Insofern glaube ich, würde er sich heute den Herausforderungen stellen und wieder anfangen zu arbeiten. Er wäre verwundert, dass es noch keine Revolution und noch keine klassenlose Gesellschaft gibt. Aber ich glaube, er würde einfach anfangen, unseren, ich sag mal, digitalen, globalen Kapitalismus ja wissenschaftlich zu greifen und daraus wieder recht radikale wahrscheinlich Lösungen zu suchen. Und wahrscheinlich wäre auch die Umweltfrage, die er zwar durchaus schon angerissen hat im 19. Jahrhundert, auch ein zentrales Thema, mit dem er sich beschäftigen würde.
Also er wäre so ein Typ, der würde mit Fridays for Future auf die Straße gehen.
Ja, das weiß ich nicht, also ob Demonstrationen seine Sache gewesen wären, aber er hätte sich damit intellektuell und vor allen Dingen wissenschaftlich auseinandergesetzt, weil ihm ging es ja vor allen Dingen darum, auch wissenschaftlich basierte Lösungen für solche Probleme zu finden. Und ich glaube, er hätte mehr gearbeitet als demonstriert.
Und sind diese Lösungen heute noch, naja, aktuell vielleicht nicht, aber bringt es einem heute was, wenn man sich näher mit Friedrich Engels beschäftigt?
Ja, ich glaube schon, dass das sehr inspirierend sein kann. Aber natürlich, meines Erachtens hat er vor allen Dingen Lösungen formuliert, die ins 19. Jahrhundert passen. Also ich sag mal so zum Beispiel das Proletariat als revolutionäre Klasse. Wo finden Sie die heute in den entwickelten Industriestaaten noch? Ne? Also er hat von einer gesellschaftlichen Schicht eigentlich gesprochen, die heute im Kapitalismus transformiert worden ist eigentlich. Ne? Also insofern, vieles kann man sicherlich noch als Inspiration nehmen, aber man kann jetzt nicht einfach sozusagen in Engels Werk nachlesen, ach Mensch, das ist die Lösung. Ich glaube, das ist verfehlt.
Das wäre auch zu einfach gewesen. Ja. Trotzdem spielt Engels heutzutage eine Rolle, zum Beispiel für den Tourismus hier in Wuppertal. Vor allem chinesische Touristen stehen da ja voll drauf.
Ja, also Friedrich Engels ist in China noch eine bekannte Persönlichkeit. Ich meine, Engels, das Gedenken an Engels leidet ja immer so darunter, dass er die zweite Violine nach Karl Marx gespielt hat. Mhm. Aber wie gesagt, in China ist er eben noch sehr bekannt. Und die Chinesen, wenn die nach Europa kommen, dann fahren die sowohl nach Trier ins Karl-Marx-Haus, aber eben auch nach Wuppertal ins Engels-Haus. Das ist eine relevante touristische Gruppe für Wuppertal. Aber das Engelshaus richtet sich natürlich nicht nur an diese Gruppe, sondern wir versuchen mit der neuen Ausstellung natürlich national, international Besucher anzulocken. Aber vor allen Dingen natürlich möchten wir auch mit diesem Thema Friedrich Engels in die Bürgergesellschaft in Wuppertal hineinreichen. Das ist natürlich vordergründiges Ziel, ist es, Engels auch in Wuppertal präsent zu halten.
Ja, warum sollte sich jeder Wuppertaler das sich mal angucken? Warum sollte ich unbedingt nächstes Jahr hinkommen?
Also erstmal ist es ein Schmuckstück. Es ist einfach schön anzusehen jetzt nach der Restaurierung. Das kann ja schon mal ein Grund sein. Mhm. Aber ich glaube, sich mit Friedrich Engels auseinanderzusetzen und auch erstmal vielleicht den historischen Engels wahrzunehmen in seiner Zeit, das ist erstmal eine Grundvoraussetzung, um mit ihm dann vielleicht auch über aktuelle Probleme nachzudenken. Insofern ist so eine historische Annäherung meines Erachtens wichtig, um dann weiter in die Zukunft mit ihm nachzudenken.
Sagt Lars Blumer, Museumsdirektor des Engelshauses hier in Wuppertal. Der Elba-Talk bei Radio Wuppertal mit dem Chef des Engelshauses hier in Wuppertal, Lars Blumer. Wir feiern ja das ganze Jahr schon Engelsjahr. Gestern war der Geburtstag von Friedrich Engels, der 200. Herr Blumer, was würden Sie sagen, auch gerade in Zeiten von Corona, wie ist die Bilanz des Engelsjahres bisher?
Also erstmal die Zwischenbilanz. Ich bin eigentlich sehr begeistert vom Engelsjahr, wie das in der Stadtgesellschaft aufgenommen worden ist. Das Engelsjahr ist ja schon famos. Es hätte ja auch ganz anders ausgehen können, dass sich keiner für Friedrich Engels interessiert. Aber das ist eben auch der Vorteil des Engelsjahrskonzept gewesen, dass es sehr partizipativ angelegt war, dass also aus der Bürgergesellschaft heraus Veranstaltungen angeboten worden sind, sehr bürgernahe Veranstaltungen. Und die Bürger dazu angeregt worden sind, sich mit Friedrich Engels eben auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das ist gelungen. Engels ist in der Bürgergesellschaft wieder angekommen. Und dass wir jetzt nicht sozusagen die großen Touristengruppen da haben, das liegt an anderen Gründen, die sind nicht inhaltlicher Natur, sondern von einem Coronavirus aufgezwungen worden. Aber ich glaube auch, wenn man sieht, die Sonderausstellung zum Beispiel unter den verschärften Hygienebedingungen über 4000 Besucher, das ist à la Bonheur, würde ich mal sagen, dass wir das noch geschafft haben. Insofern freue ich mich, dass das Engelsjahr jetzt weitergeht und ich hoffe natürlich, dass auch die Zuhörer weiterhin so interessiert an dem Thema dranbleiben werden und die Veranstaltung besuchen werden.
Absolut. Herr Blumer, vielen Dank für das spannende Interview heute zum Engelshaus. Wer sich da noch näher interessiert, Engels 2020. Auf Wiederhören.
Radio Wuppertal 107.4, der Elber Talk.